Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir eben schon als Epistellesung gehört. Sie wird aber im Lauf der Predigt nochmal wiederholt werden. Lassen Sie in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, die Älteren unter uns, die kennen den alten Spruch: Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den 7 Sachen, beim Spaziergehen auf den Gassen sich von Mama führen lassen. Einige, wie ich am Lächeln bemerke, haben die ersten Verse, die sich holprig reimen, aus dem Buch Strubelpeter erkannt. Ganz anders hat es uns ja Paulus gesagt. Er kommt nicht mit moralisch meilenweit erhobenem Zeigefinger daher, sondern er bahnt uns einen Weg. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir haben ja die 10 Gebote, aber die 10 Gebote sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was die Tora, zu Deutsch Weisung, was die ersten 5 Bücher Mose an Gesetzen und Vorschriften vorzuweisen haben. Ein frommer Mensch, so dachten die Juden zumindest, der muss all diese Gebote, all diese Vorschriften detailgenau erfüllen. Es gibt keine Kompromisse, kein Abweichen beim Willen Gottes. Paulus warnt uns hier davor, allzu skrupulös an unser Leben, an unser Handeln heranzugehen. Selbst wenn wir die 10 Gebote ganz genau wörtlich nehmen, hier von rechts oben nach links unten zu lesen natürlich, oben rechts auf der ersten Tafel steht natürlich, du sollst keine anderen Götter haben. Allein wenn wir die 10 Gebote erfüllen wollen, nicht nur in Taten, dass wir uns nicht vor irgendeinem Götzenbild zu Boden werfen und es anbeten, sondern auch, wenn man es genauer nimmt. Selbst wenn wir nur die 10 Gebote herausnehmen würden, dann können wir nicht sagen von uns, dass das, was im Strubelpeter am Anfang gesagt ist, dass wir artig sind oder fromm. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, die Gebote detailgenau einzuhalten. Natürlich wird keiner von uns irgendwelche Götzen anbeten, so hoffe ich jedenfalls. Aber wenn man die Auslegung von Martin Luther zum ersten Gebot zum Beispiel nimmt, euer Gott ist, woran ihr euer Herz hängt, da fällt dem einen oder anderen doch ein, dass er zumindest manchmal an irgendetwas ganz und gar wichtig Erscheinendes auch sein Herz gehängt hat. All die Gebote, du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst ja kein Bildnis machen, um es anzubeten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Natürlich bleiben die Gebote stehen. Gottes Wille beugt sich nicht vor dem Wandel der Zeit. Aber zumindest in Gedanken, da sündigen wir manchmal doch. Aber Paulus schreibt: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Heute feiern wir ja den ersten Advent. Den ersten Sonntag in der Vorbereitungszeit auf das Kommen Gottes. Wir feiern das Kommen Gottes in Jesus Christus. Dieser Text, den wir von Paulus gehört haben, dass wir niemand etwas schuldig sein sollen. Dieser Text bereitet uns zugleich auf das Kommen Gottes in Jesus Christus vor. Denn wie könnten wir unseren Herrn, in dem erfüllt ist, was in der Bibel gefordert wird, wie könnten wir den besser willkommen heißen, als wenn wir einander lieben? Mit der Liebe werden wir niemals fertig, sodass wir sagen, da könnte ich jetzt ein Häkchen drunter machen. Das habe ich ein für alle Mal erledigt. Wir müssen Liebe immer wieder neu einüben. Liebe auch in unseren Alltag hineinbuchstabieren. Liebe beherrschen wir nicht, wie wir vielleicht, wenn wir gut sind in Mathe, eine Matheaufgabe beherrschen könnten. Bei der Liebe, bei diesem Thema, werden wir immer wieder zu Anfängern. Manchmal sagt man ja von jemandem, den man nicht besonders wertschätzt oder in einem bestimmten Bereich für nicht besonders gut hält, das ist ein Anfänger. Aber in Bezug auf Gott, da bleiben wir lebenslang Anfänger. Wir können nie sagen, ich bin jetzt schon auf dem höheren Grad. Immerhin habe ich ein Theologiestudium bestanden, zum Beispiel. Bin mächtig stolz darauf, dass ich einige hebräische Worte buchstabieren und sogar übersetzen kann. Aber in Bezug auf Gott bin ich kein Nanogramm mehr wert als jeder andere hier, der an Gott glaubt. Und in Bezug auf Gott werde ich zeitlebens ein Anfänger bleiben. Das ist mir bewusst. Paulus schreibt, denn was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, Liebe beherrschen wir nicht. Zur Liebe müssen wir uns immer wieder neu entscheiden. Wenn zum Beispiel Ehepaare sich das Versprechen geben, einander lieben zu wollen, bis Gott durch den Tod sie scheidet, dann wäre dieses Versprechen ja vollkommen überflüssig, wenn die Liebe sozusagen automatisch da wäre. Am Anfang von manchen Beziehungen, das sind da natürlich viele Sachen, die automatisch funktionieren. Die Mauern sind frisch eingerissen zwischen zwei Menschen und die stürmen aufeinander zu, begehren sich mit Haut und Haaren, wie das ja auch natürlich ist. Aber den anderen ein Leben lang zu lieben, das ist eben ein Versprechen, das aufs Ganze geht. und dass den Paaren auch eben abgefordert wird, dass uns auch dazu anhält, den Partner bzw. die Partnerin auch dann zu lieben, sich ihr oder ihm zuzuwenden, wenn die ersten Falten, die ersten grauen Haare kommen, wenn das Essen vielleicht mal nicht so schmeckt, wie man sich's wünscht. All diese Dinge, dazu müssen wir uns entscheiden. Und das Versprechen, jemanden lieben zu wollen, das zielt eben dahin, dass wir alles in unserer Kraft Stehende tun, diese Liebe aufzubringen. Dass wir die immer wieder auch neu einüben, täglich. Und dass wir diese Liebe auch im Alltag, wenn vieles selbstverständlich ist und die Hochzeitsfeier mit ihren berauschenden Ereignissen vorbei ist. Was Gott hier von uns fordert, betrifft natürlich nicht nur unsere Ehefrauen oder Ehemänner, sondern wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Und wie gesagt, ich habe es schon mehrmals erwähnt, manchmal ist es gar nicht so einfach, sich selbst zu lieben. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke und dieses müde Gesicht mit der manchmal durch ein Schnupfen geröteten Nase, mit all den Hautunreinheiten, den Falten, dieses Gesicht beziehungsweise mich selbst, also nicht nur mein Spiegelbild zu lieben, das fällt nicht immer leicht. Aber Liebe heißt ja auch nicht, dass man etwas beziehungsweise jemanden immer ganz und gar schön findet, sondern Liebe heißt, dass ich ihm das gebe, was er braucht. Wir sollen jetzt aber nicht nur uns selbst lieben und wie vorletzten Sonntag erwähnt wurde, Ich-Sucht ist keine Selbstliebe. Wer süchtig nach sich selbst ist, der liebt sich nicht. Wir sollen nicht nur uns selbst lieben, sondern wir sollen auch unserem Nächsten, unserem Mitmenschen immer wieder Liebe zuschenken. Wir sollen an niemanden vorbeigehen, wie die drei dem unter die Räuber Gefallenen zuerst vorbeigegangen sind, bis dann endlich einer kam, der bereit war, dem unter die Räuber Gefallenen das zu geben, was der brauchte. Zuwendung, menschliche Nähe, medizinische Versorgung, der ihn beschützt hat vor weiteren Angriffen, auch vor der Kälte und einem einsamen Tod. Die Liebe tut dem Nächsten nicht Böses. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wenn wir das immer wieder anfangen, immer wieder einüben, dann wenden wir uns automatisch von dem Bösen ab. Es ist ja so, dass manchmal das Böse eine gewisse Faszination hat. Und manchmal, so ist unser Gehirn eben konstruiert, kennen wir das Wort nicht, nicht. Wie gesagt, wenn man jemandem einen Auftrag gibt, nicht an ein grünes Pferd zu denken, stellt sich für eine Nanosekunde das Bild eines grünen Pferdes ein, zumindest bei den meisten. Wir sollen eben nicht an das Böse denken, sondern wir sollen an das Gute denken. Sollen jeden Tag, jede freie Minute, in der wir uns entscheiden können, in der wir Weichen stellen können, sollen wir dazu verwenden, die Weichen so zu stellen, dass unser Leben für uns selbst und für andere ein klein wenig besser wird. Wir müssen nicht die Welt retten. Das hat ein anderer getan. Der eine andere. Aber er traut uns zu, dass wir, wenn wir ihn in unsere Mitte aufnehmen, in unser Herz, dass wir dann befähigt werden, ein kleines Stückchen dieser Welt ein kleines bisschen besser zu gestalten, ein kleines bisschen besser vielleicht zu hinterlassen, als wir es angetreten haben. Manchmal werden wir vielleicht sogar dabei Rückschläge erleben. Aber wir haben die Zusage seiner Vergebung. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das so sage, aber ich sage es trotzdem. Der Versuch, keine Fehler zu machen und nichts falsch zu machen, der ist vielleicht der größte Fehler. Nein, wir sollen eben versuchen, das Gute zu tun und sollen uns dessen bewusst bleiben, dass uns dann und wann Fehler unterlaufen werden. Auch als Eltern müssen wir das manchmal einsehen, dass unsere Kinder manchmal eben Fehler machen, dass Kinder manchmal eben eigene Erfahrungen sammeln müssen. Auch wenn wir sie an manchen Stellen manchmal gerne vor sich selbst beschützen würden. Wir müssen sie Gott anbefehlen. Und das können, dürfen und sollen wir. Liebe heißt, dass wir den Menschen auch etwas zutrauen. Dass wir unseren Kindern, unseren Nächsten, unseren Mitmenschen, unseren Ehepartnern und uns selbst zutrauen, dass wir Gutes entdecken und Gutes tun. Dass wir uns dann und wann, möglichst oft natürlich, für das Richtige, für das Gute entscheiden. Und dann bringt Paulus einen apokalyptischen Gedanken. Apokalypse, da jagt es uns ja manchmal eigentlich einen Schauer den Rücken hinunter. Aber Apokalypse, zu Deutsch Offenbarung, bedeutet eigentlich etwas Gutes. Nämlich Offenbarung der Tatsache, dass der Herr wiederkommen wird. Paulus schreibt es so: Und das tut, weil ihr die Zeichen der Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Der Herr kommt. Ja, diese Aussage ist jetzt schon beinahe 2000 Jahre alt. Und trotzdem sollen wir eben so leben, dass es in jedem Augenblick passieren könnte, ohne dass wir vor Scham im Boden versinken müssen. Denn das müssen wir nicht, weil unser Herr, der kommt, schon zu uns gekommen ist, weil er in unseren Herzen eingekehrt ist. Deshalb können wir der vorrückenden Nacht getrost und tapfer entgegensehen. Deshalb brauchen wir unseren Kopf nicht in den Sand zu stecken, vor all den schrecklichen Ereignissen, die uns in den Nachrichten immer wieder gezeigt werden. Deshalb brauchen wir nicht alles schönreden, was nicht schön und nicht gut ist. Deshalb können wir mutig immer wieder neu anfangen, unsere Liebe zu üben und unser Herz für den, der uns Liebesfähigkeit eingepflanzt hat, zu öffnen. Für Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir niemals fertig werden mit dem Thema Liebe. Solange wir hier auf der Erde sind, nicht, und in der Gegenwart Gottes schon gar nicht. Amen.